Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vollversammlung am Elfmeterpunkt. Wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Posten. Mit Verlänger kommt Peer, wieder Ferro. Unfassbar! Wieder Ferro, was macht er denn?
Das ist ja Wahnsinn.
Moin Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute mit zum Abschluss des ersten Teils vor der Länderspielpause, in der wir jetzt mittlerweile schon drin sind, gibt es von uns einen kleinen Quickie, sag ich jetzt mal, zu dem Spiel in Heidenheim vom vergangenen Wochenende. Warum ein Quickie? Weil wir jetzt zum Beispiel über die aktuellen Transfers, die anstehen, Zugänge, Abgänge noch nicht sprechen werden. Dafür werden wir zwei gesonderte Sendungen die Tage aufnehmen. Bleibt also gespannt. Heute wollen wir tatsächlich nur einmal kurz über das Spiel sprechen und natürlich vielleicht einmal noch einen Blick über den Tellerrand hinaus zu anderen Spielen, aber relativ kurze, knackige Folge soll es heute werden. Heute sind wir mal wieder in Bestbesetzung und alle vollzählig. Deswegen geht einmal ein Gruß an Fiete. Moin Fiete, schön, dass du wieder dabei bist.
Moin Moin.
Siehst auch richtig erholt aus. Irgendwie. Warst du im Urlaub eigentlich oder so? Nö.
Ich war feiern Wochenende, weißt du, und ich habe die letzten zwei Tage geschlafen.
Oha, das muss eine sehr gute Feier gewesen sein.
Ja, vor allen Dingen, ich bin keine 22 mehr, weißt du, also ich brauche ein bisschen länger, um wieder fit zu werden. Ja,
gut, das haben wir vier alle, der eine mehr, der andere weniger. Ja, schön, dass du wieder da bist und ich grüße natürlich auch, jetzt wollte ich schon sagen ins Ruhrgebiet, aber dann kriege ich gleich Schläge hier von zwei Leuten. So ein bisschen mehr Richtung Mosel. Ja, moin Chris.
Namaste, weil für Moin Moin habe ich letztes Mal Gelächter bekommen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, jedes Mal eine andere Begrüßung zu nehmen. Heute ist es Namaste.
Was auch immer das heißt, wahrscheinlich auch Hallo oder sowas. Ja, genau. Ja, und ein Hallo an den Dritten im Bunde. Hallo Jan.
Ja, moin in die Runde.
Jan, dann fang doch mal an. Wie hast du das Spiel gesehen, den Auftritt? Scheißspiel, 0-0, nichts gerissen.
Ja.
Alles raus.
Lass abmelden, den Verein. 0-0 in Heidenheim. Das ist eines Landesmeistersiegers unwürdig. Wir machen ein Kurzfazit zum Spiel. Ich fand die erste halbe Stunde mega langweilig. Die erste halbe Stunde da ist ja gar nichts passiert. Und dann auf einmal wurde dieses Spiel wie aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst. Und dann wurde es auf einmal auch für Außenstehende, glaube ich, ein richtig, richtig gutes 0-0. Was eigentlich auch irgendwie 3-3 hätte ausgehen können. Da hätte sich keiner beschweren können. Letztlich fehlt dann halt nicht viel, dass da eine Mannschaft trifft. In dem Fall, es gab, glaube ich, zweimal Latte bei Heidenheim, einmal Latte bei uns. Und zwei, muss man ganz ehrlich sagen, zwei wirklich richtig, richtig starke Torhüterleistungen habe ich gesehen. Und insgesamt natürlich ist man dann als HSV-Fan mit dem Punkt nicht zufrieden. Aber ich hatte ja gesagt, ich tippe auf ein Unentschieden, das wird schwer da. Also darf ich ja jetzt, ich hatte in der letzten Folge ja das 1-1 getippt, glaube ich, darf ich jetzt nicht unzufrieden sein mit dem Punkt in Heidenheim, gerade nach dem Spielverlauf? Klar, da war mehr drin, hätte aber auch in die andere Richtung gehen können. Von daher ist 0-0 ein vollkommen okayes Ergebnis. Und gucken wir mal, was in den nächsten zwei Wochen noch so alles passiert.
Chris, jetzt bin ich gespannt. Wie siehst du das einmal, sag ich mal, aus HSV-Sicht und vielleicht einmal auch neutraler Fußball-Fansicht oder wie auch immer, wenn ich das so mal sagen
kann. Also, ich hatte nur eine Hoffnung vor dem Spiel, bitte nicht verlieren, weil dann würde der Busch brennen. Und ja, so kann man halbwegs konzentriert in diese Länderspielpause gehen, sich richtig vorbereiten. Und ich will das Spiel gegen Heidenheim nicht überbewerten. Also, wir alle haben gesagt, hier, das wird eng. Es ist eng gewesen. Es war auch zerfahren, meiner Meinung nach. Also ich habe weder ein gutes noch ein schlechtes Spiel gesehen. Ich würde nicht behaupten, dass eine Mannschaft besser war als die andere. beide hätten gewinnen können, beide hätten verlieren können, unentschieden, demnach auch nicht ungerecht. Bisschen schade, dass bei so vielen, also 16 zu 16 Torschüssen, 0-0, okay. Aber grundsätzlich ist es so, für mich ist es entscheidend, dass sie jetzt diese zwei Wochen wirklich nutzen, um dann richtig durchzustarten. Weil darauf kommt es an, das Spiel in Heidenheim, gut, dass man nicht verloren hat.
Fiete, nach deinen zwei Tagen Dauerschlaf hast du dir das Spiel heute angeguckt. Das heißt, du bist noch richtig tief drin. Ja, wie hast du das Spiel gesehen? Du hast es vorher gar nicht gesehen, ne? Also heute praktisch zum ersten Mal.
Ich habe das heute das erste Mal gesehen. Ich wollte das eigentlich Samstagabend sehen, ganz in Ruhe. Ich war bei meinem Bruder, hatte meinem Bruder auch gleich gesagt, erzähl mir nichts vom Fußball. Dann kam mein Neffe um die Ecke und erzählte dann brühwarm, dass es 0-0 war. Dann war das schon nichts mehr mit unvoreingenommen sehen. Dann habe ich es dann auf heute geschoben und bin Sonnabend dann früh zu Bett gegangen. Das war das Spiel gegen Heidenheim. Das war für mich ein gutes Spiel. Gutes Spiel von beiden Mannschaften. Was fehlte, waren im Grunde genommen die Tore. Wir haben es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu bringen. Heidenheim allerdings auch nicht. Wir hatten meiner Ansicht nach die besseren Chancen auf die besseren Torchancen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel XG das waren, aber so, ich denke schon, wir müssten eigentlich von der Warte her führen. Was mir sehr gefallen hat, ist, die Intensität hat gestimmt, die Konzentration hat gestimmt. Wir haben die zweiten Bälle, die haben, also zu einem sehr großen Prozentsatz haben wir die festgemacht und nicht Heidenheim. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Der Schiedsrichter war mal wieder unverständlich in seinen Entscheidungen. Denn, also wenn ich dran denke, an den einen Sprint von Jatta, wo er da zwei Meter nicht im Abseits ist, aber der Linienrichter trotzdem die Fahne hebt, oder auch die gelbe Karte gegen Leibold oder auch die gelbe Karte gegen Kittel, wo er den Freistoß nicht gibt, also gar nichts gibt, wo hier der Heidenheimer Kittel in die Hacken tritt und ihm sogar den Schuh auszieht. Ich meine, besseren Beweis gibt es nicht dafür. Und als Kittel sich beschwerte, hätte er auch fast noch eine Karte gekriegt. Oder auch wie Kleindienst Meffert von hinten richtig mit den Knien in den Rücken springt und da nichts gepfiffen wird. Also sehr seltsame Entscheidung, will ich mal so sagen. Hat aber nur zwei gekriegt beim Kicker.
Zwei vom Kicker? Okay. Also, ja. Aber ich fand die geilste Szene, in Anführungsstrichen, hast du gar nicht erwähnt. Ich fand die gelbe Karte gegen Tim Leibold. Da habe ich gedacht, Alter, das kann doch nicht sein Ernst sein. Das
habe ich doch gesagt.
Ich meine,
gelbe gegen Leibold. Habe ich erwähnt. Habe ich erwähnt. Aber ja, okay. Hast du recht. Ich weiß auch nicht, was er da
gemacht hat. Ich weiß, wo soll er hin? Ganz ehrlich, ja. Der sitzt auf dem Hintern, stürzt sich ab, kriegt den Ball durch den Hintern durch gegen seinen hinteren Arm. Wo soll er hin? Wenn er den die Hand da wegzieht oder was, da bricht er sich wahrscheinlich, was weiß ich, irgendwas. Also das war wirklich die lächerlichste gelbe Karte, die ich echt die letzten Jahre, kann ich nicht sagen, weil die letzten Spiele waren schon ein bisschen merkwürdig, aber da habe ich auch gedacht, das ist etwas merkwürdig.
Also normal hätte ich gesagt, scheiß drauf, weißt du. Was mich ärgert ist, in fast jedem Spiel haben wir solche Schiedsrichter momentan. Und die Schiedsrichterleistung der ersten fünf Spieltage ist unterirdisch. Und das nervt mich wirklich. Das nervt mich ganz enorm. Und das ist der zweiten Liga nicht würdig. Ja, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ach ja, mit dem Wurfgeschoss. Mutmaßlich ein HSV-Fan hat dann Jatta noch was an den Kopf geworfen. Das war auch nicht gerade.
Aber wie kommst du auf den HSV-Fan?
Ganz einfach, weil da hinter die HSV-Fans stehen, hinter dem Tor.
Nee? Die waren, das war auf der linken Seite, da war das Tor. Ja. Ich zeige euch das jetzt ja, ihr könnt mich sehen, aber wenn du jetzt von der Torwartseite gehst, andersrum, der HSV spielt auf das Tor, hinter dem Tor sind zwei Seiten. Die ganze rechte Seite waren HSV-Fans, links davon war geteilt. Ach, da waren so, ein paar okay, HSV-Fans, aber ein paar auch Heidenheim und so weiter. Das war jetzt nicht komplett in HSV-Hand. Und Bakary Jatta war auf der linken Seite des Tors. Das heißt, er war sozusagen auf der, in Anführungsstrichen, Heidenheim-Seite. Also ich habe es auch mir nicht gedacht und habe mir das nochmal angeguckt. Jan hatte das uns auch da nochmal so ein kleines 10-Sekunden-Video geschickt, was mich eben gewundert hat, dass es nirgendwo erwähnt worden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob im Nachgang noch irgendwo, ich habe es auch nirgendwo gelesen. Ich fand das schon ein bisschen merkwürdig, aber er ist definitiv am Kopf getroffen worden. Wenn das natürlich ein HSV-Fan war, das kannst du nicht hundertprozentig ausschließen, nee. Aber von der Wurfrichtung würde ich sagen, es kam auf alle Fälle von den ja zumindest neutraleren Zuschauerseite hinterm Tor.
Okay, ich dachte, das wären alles HSV-Fans da. Dann nehme ich das erstmal zurück. Was mich auch gewundert hat, ist, nach diesem Wurf, das war anscheinend ein Feuerzeug oder irgendwie sowas, so in der Richtung, also was Kleines, Hartes, kam keine Ansage, kein Nichts. Nachher hat irgendeiner Teuerkauf mit einem leeren Plastikbecher beworfen. Also nicht hier so ein Pfandbecher, sondern diese Einwegbecher, wo ja wirklich kein, da kannst du keine Wucht hinterkriegen oder so. Da hat er sich dann groß beschwert beim Fußball, beim Schiedsrichter und dann anschließend kam dann auch noch groß hier hier eine Ansage im Stadion. Man möge noch keine Gegenstände aufs Feld werfen und bla 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 und Hü und Hort und so. Also, naja, auch das unverständlich. Nee, aber letztendlich tut auch nicht viel zur Sache. Das Ganze, man sollte keine Sachen aufs Feld werfen. Das gehört sich nicht. Und es kann Leute verletzen. Und wir haben schon Leute gesehen, die dadurch mit Platzwunden vom Feld mussten. Ich denke nur ans Trömmelstöckchen mit Alexander Lars.
Golfbälle in Freiburg.
Golfbälle in Freiburg, ja. Und
ja, also wir sollten aufhören, Sachen aufs Feld zu werfen. Also wir meine ich damit, alle Fans in Stadien. Ruft, feuert an, von mir aus schimpft auch ein bisschen, aber lasst den Quatsch, da Sachen reinzuwerfen. Ist auch egal, wer das jetzt geworfen hat, ob ein Heidenheimer oder ein HSVer, aufhören, Sachen reinzuwerfen. Ich fand in der Situation halt ganz gut, dass Jatta da jetzt nicht, der hätte da viel rausholen können. Wenn das wirklich aus dem Heidenheimer Block kommt, das Ding kann der Jatta da echt einen großen Fackelzug draus machen. Indem er sich da hinlegt und da den sterbenden Schwan markiert, hat er aber nicht gemacht, er hat sich den Kopf gepackt und die haben das Ding weggeräumt und fertig. Von daher würde ich der Sache jetzt auch nicht zu viel, dieses Ganze auch nicht zu hoch hängen. Wo ich viel recht geben möchte, ist, dass die Schiedsrichter bisher nicht auf unserer Seite sind, aber auf unserer Seite ist Latte und Pfosten. Also wir haben die meisten Aluminium-Gegentreffer. Wir hatten schon jetzt, glaube ich, zum 6. Mal Glück. 6 Mal in 5 Spielen, das ist schon ordentlich. Also
7 Mal wäre heuer Fernandes noch da
gewesen. Ja, natürlich. Ja. Also was ich damit sagen will, ist klar, Schiri nicht unbedingt glücklich, aber da hatten wir schon schlimmere Entscheidungen, Höhepunkt St. Pauli, aber das ist mittlerweile auch abgehakt. Es gleicht sich so ein bisschen damit aus, mit dem Latten-Pfosten-Glück, was wir im Moment so ein bisschen haben. Von daher will ich dem jetzt nicht so viel Raum geben.
Ich wollte es bloß kurz anmerken, dass mir ging es in erster Linie einfach darum, dass die Schiedsrichter in diesem Jahr grottig sind, die wir bisher hatten. Und das stört mich. Das stört mich ganz enorm.
Darum ging's. Wobei, ich finde es jetzt zu hart. Also beim Darmstadt-Spiel grottig, ja, der hat das ganze Spiel kaputt gemacht. Hier in dem Fall, ja, Leibold, ich hätte ihm auch nicht gelb gegeben. Was soll er machen? Sich den Arm amputieren, abbinden, keine Ahnung. Aber ich finde jetzt, der hat vielleicht nicht alles perfekt entschieden, aber es ist jetzt nicht so, es ist kein Vergleich zu Darmstadt. Und eine Sache tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Wort Glück, und Pech, wenn es um Aluminium geht. Grundsätzlich ist es einfach so, ab da beginnt halt der Fehlschuss. Das ist halt einfach pure Geometrie. Also letzten Endes ist es halt, man kann dankbar sein, dass vielleicht die Gegner mal ein bisschen Unvermögen haben oder so. Aber letzten Endes, ich finde jetzt am Schiedsrichter, also ich fand jetzt auch nicht toll, aber ich glaube, der hat jetzt das Spiel nicht negativ beeinflusst. Was ich halt deutlich spannender finde bei dem Spiel, ist halt eine Statistik, die mir nicht in den Kopf will. 15 zu 3 Ecken. Wie passiert das denn? Also,
und dass du daraus kein Gegentor kassieren.
Ungewöhnlich.
Und das ging
halt normalerweise auch das. Normalerweise heißt beim HSV die Regel, 3 Ecken, ein Gegentor.
Aber war das nicht irgendwie da von den 15, 10 Stück innerhalb von 3 Minuten da, wo normalerweise der Kleindienst, glaube ich, immer die Ecken schießt und der nachher schon gar nicht mehr in der Lage war, von der einen zur anderen Seite zu laufen, wo dann ein anderer noch einspringen musste, weil das einfach nur hin und her ging. Also das fand ich schon ein bisschen Slapstick-mäßig. Das war richtig, richtig cool.
Also 10, der hat 10 waren es nicht ganz, das war zwischen der 50. und 55. Minute so ungefähr. Aber das waren 7, 8 Ecken sowas waren das. Und Teuerkauf war derjenige, der da hier die Ecken immer geschossen hat.
Aber irgendwann muss doch aus Zufall eine reingehen.
Nicht bei uns, nicht bei Ferro. Wir
haben eine Bombenabwehr.
Ferro hat alles rausgefischt. Ferro war bester Mann auf dem Platz. Muss man ganz ehrlich sagen.
Das, was nee,
Christa zum gerade Schiedsrichter anspricht. Möchte ich aber noch sagen, weißt du, gegen Darmstadt mag es ja schlimmer gewesen sein. Bloß da war ich ja nicht im Podcast. So, jetzt darf.
Was Chris gerade gesagt hat, möchte ich so ein bisschen, da habe ich nämlich auch, das würde ich gerne weiterführen. Wir haben 15 Ecken und natürlich waren ja auch nicht alle geil getreten, aber wir sind ehrlich gesagt, am Samstag fand ich uns deutlich griffiger, um mal so ein Doppelpasswort zu benutzen, griffiger in den Zweikämpfen. Wir waren irgendwie wacher und mehr da und deswegen hatten die auch bei 15 Ecken, haben die auch kein Tor gemacht. Also ich fand die Statistik nämlich auch sehr bemerkenswert und möchte einfach daraus dann so ein bisschen ableiten, ich fand uns insgesamt etwas präsenter in Zweikämpfen. Klar hatte Heidenheim auch Chancen, auch gute Chancen, aber so für mein Gefühl waren wir besser da, mehr drin und waren irgendwie wacher und griffiger und haben da weniger Drama zugelassen als noch die Wochen vorher. Das war so ein bisschen, was ich mir so aufgeschrieben hatte während des Spiels, was so mein Bauchgefühl war. Und ja, wir hatten einfach, auch muss man ganz ehrlich sagen, wir hatten echt verdammt gute Chancen und sind dann leider wieder mal an Kevin Müller ist für mich, wenn der gegen uns spielt, ist das für mich eine Mischung aus Manuel Neuer und irgendeinem Eishockey-Torwart. Unfassbar, wie der gegen uns immer wieder hält. Der ist einfach echt dann gegen uns wirklich sehr, sehr gut. Genauso wie auch Kleindienst und wie heißt der andere noch vorne drin? Kleindienst und
Kühlwetter.
Kühlwetter sind gegen uns sowas wie früher Romario und Rivaldo. So ein bisschen spielen sich die Bälle auch zu und sind auch unfassbar gut gegen uns normalerweise. Am Samstag dann mal nicht. Aber Kevin Müller fand ich wieder sensationell. Was der alles rausgeholt hat gegen uns. Aber auch Ferro, habt ihr schon gesagt. Ja, jede Woche sage ich es wieder auf Neuem. Hut ab davor, wie der uns wieder auch Dinger rausgeholt hat. Einfach toll.
Wir sind, glaube ich, jetzt irgendwie ein bisschen abgeglitten. Irgendwie waren wir, glaube ich, oder Chris wollte, du hattest dich eben auch noch gemeldet zwischendurch. Eigentlich waren wir ja bei den, bei den Lattentreffern und Pfostenschüssen und Unfähigkeit der Gegner.
Eigentlich waren wir schon Thema weiter durch die Ecken, aber eine andere Statistik, finde ich, bestätigt auch ein bisschen das, oder ich meine zumindest, das bestätigt ein bisschen das, woran ich ein bisschen zu knabber habe. Also grundsätzlich, ich bin an einem Punkt beim Jan, defensiv war das deutlich stabiler. Ich finde halt aber, es ist auch irgendwie so, als hätte man vorne einen kleinen Gang rausgenommen. Jetzt nicht so unauffällig, also nicht so extrem, dass es jetzt negativ auffällt, aber man sieht halt schon wieder, Ballbesitzquote 67%, erklärt natürlich auch diese hohe Passquote und die hohe Anzahl von Pässen. Und damit tue ich mich halt immer noch ein bisschen schwer. Das ist das Umschaltspiel offensichtlich. 67% Ballbesitz, das hast du nicht, wenn du vertikal spielst. Das hast du tatsächlich, wenn du den Ball zirkulieren lässt. Und ich finde dadurch, die Torhüter halten irgendwie gegen HSV. Wahrscheinlich ist man gegen HSV ein bisschen motivierter. Ich finde aber trotzdem, zu viele Schüsse sind mir zu zentral geschossen. Also das kommt daher irgendwie, dass viele Schüsse immer noch mir zu verdeckt sind. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel abends Schalke gegen Düsseldorf gesehen habt. Da waren sehr, sehr viele Szenen, wo die Spieler nahezu alleine auf die Torhüter zugerannt sind. Und dann hast du auch wirklich die Zeit, dir mal eine Ecke auszugucken, ganz cool zu sein. Und ich finde ganz ehrlich, entweder muss man muss halt daran arbeiten, dass ein Stürmer oder ein Flügelstürmer freier vom Torwart erscheint, damit er halt auch wirklich platziert erschießen kann. Eine schöne Szene, da war ja zum Beispiel als, wie heißt der jetzt nochmal, auf der linken Seite, der für
Winsheimer.
Kittel gekommen ist. Ja genau, Winsheimer, wie er sich da durchgesetzt hat. An sowas denke ich, das sind die Szenen, die ich sehen will. Gut, wenn ein Linksfuß von links dann den halt nicht trifft und ich glaube, Jan meinte auch zu mir, der Torwart war sogar dran, also dann war er sogar gut geschossen. Das sind die Szenen, die ich sehen will und die sind mir immer noch ein bisschen zu selten.
Viele dann Einwurf.
Ja, das Problem ist ja, gegen uns stellen sich die Gegner hinten rein und Heidenheim hat das ja auch nicht anders gemacht und dadurch kriegen wir diese Situation einfach zu selten. Es ist, wenn die mit 6 bis 8 Leuten da vorm Tor stehen, dann kriegst du die Situation nicht provoziert. Und Heidenheim ist ja die Mannschaft, die kontert, nicht wir. Und das ist, wie gesagt, das große Problem.
Das ist mir aber zu einfach, weil Heidenheim hat ja auch 16 Torchancen und das ist ja nicht so, weil einer alleine nach vorne gelaufen ist und abgeschlossen hat. Das heißt, ab und zu rücken die auch nach vorne. Und das sind genau die Szenen, wo du dann halt wirklich vertikal spielen musst. Oder wie Winsheimer einfach mal auch in dieses Dribbling gehen muss. Der hat den einen Jahr dann aussteigen lassen und ist einfach mal durchgezogen. Also klar, natürlich beim HSV wird immer der Fluch sein, dass die Gegner sich ja hinten reinstellen. Das heißt aber nicht, dass sie 90 Minuten nicht den Strafraum verlassen. Man muss dann halt wirklich sehr auf Zack sein und halt das Spiel schnell überbrücken. Also das Ball zirkulieren, wenn der Gegner schon hinten drin steht, macht natürlich Sinn. Warten, bis die Lücke kommt. Was mir ein bisschen fehlt, ist vielleicht mal ein Chipball. Das ist halt auch ein schönes Mittel, dass man halt einfach hoch anspielt und dann jemanden wegdrückt und dadurch Räume schafft oder eine Direktabnahme. Es gibt da viele Möglichkeiten, aber mehr Chipbälle, aber wenn der Gegner mal nach vorne kommt, für 15 Ecken musste der ja nach vorne kommen, 15 Mal auf jeden Fall die Möglichkeit, einen schnellen Konter zu spielen.
Gerade in der zweiten Halbzeit, also die letzte halbe Stunde, haben wir eigentlich relativ viele Chipbälle gesehen, fand ich.
Was ja nicht heißt, dass man die nicht optimieren kann.
Das stimmt. Oder
so das Falten,
optimieren kann man alles, das stimmt. Krischen, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt das alles ja eigentlich schön mit beschrieben, da kann ich von jedem ein bisschen was mitnehmen. Ich hatte bei Twitter auch geschrieben, nach der ersten Halbzeit hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das war irgendwie das Spiel gegen Darmstadt die Woche davor so in rückwärts. So wie Jana ja schon sagte, erste halbe Stunde war relativ kontrollierte Ballgeschiebe oder wie auch immer. Dann ging das auf einmal los und dann kam auch die Torraumszenen. Auch in der zweiten Halbzeit war das auf alle Fälle gefühlt mehr. Ich habe jetzt mir die Statistik nicht angeguckt, aber es war ein bisschen offener. Insgesamt bin ich da bei Jan, dass ich auch das Gefühl hatte, dass wir da irgendwie griffiger waren oder einen besseren Zugriff hatten, irgendwie transparenter waren oder keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen mit breiterer Brust auch das irgendwie verteidigt haben. Ich glaube, Fiete sagte das auch, dass wir da mehr Zweikämpfe gewonnen haben in der Rückgewinnung. Ich glaube, Chris hatte das auch nochmal gesagt. Kann ich eigentlich, das Gefühl hatte ich auch. Was wollte ich jetzt noch gesagt haben? Was mich positiv stimmt, also ich persönlich fand das auch als objektiver Betrachter eigentlich ein ganz gutes Fußballspiel. Wie man so schön sagt, 5 € ins Phrasenschwein, ein besseres 0:0.
Endlich, auf diesen Satz habe ich die ganze Folge schon gewartet. Ein 0:0 der besseren Sorte.
Ja, und
darf ich kurz ein Geständnis machen? 10 Minuten des Spiels habe ich geschlafen. Ungelogen. Also, daher.
So schlecht fand ich das Spiel jetzt aber nicht, dass man
da schlafen war aber einer müde.
Vor allem genau 10 Minuten.
Ich bin ein gemütlicher Mensch, aber also
Powernapping.
Powernap, genau so ein Powernap auf den Punkt.
Ich bin der Weltmeister im Powernappen. Ja, ja, also die innere Uhr klappt morgens nicht, aber bei sowas klappt das. Vielleicht hat auch der Kommentator irgendwas laut gesagt und ich bin dadurch, weiß der Kuckuck warum. Aber ich war tatsächlich in der zweieinhalb Zeit da wirklich auch mal 10 Minuten weg. Und passiert mir eigentlich nicht, wenn ich total gefesselt bin. Also, aber okay, Wahrnehmungen sind unterschiedlich.
Das liegt daran wahrscheinlich, weil du sagtest vorhin irgendwo mal, du bist auf dem Weg zum richtigen HSV-Fan und das bedeutet dann, du bist noch nicht ganz angekommen, weil es auch wieder ein Spiel einfach war, was du echt jedes Mal rausholen kannst, bis jetzt alle 5 Spiele. Langweilig wird das nie. Also du kannst dich auch nicht zurücklehnen und sagen, da passiert das mal 10 Minuten gar nichts auf beiden Seiten. Dafür ist das Spiel dann auch ja etwas risikoanfälliger, wobei das Sonntag eigentlich von der Defensivleistung, fand ich, zu den besseren Spielen in dieser Saison gehört hat. Ja gut, aber wenn wir jetzt, sag ich mal, die Chancen vorne genutzt hätten, hinten noch ein bisschen besser aufgepasst hätten, mit 3-0 gewonnen und dann wäre auch schon wieder Friede, Freude, Eierkuchen überall, dann wären wir schon wieder Champions League-Anwärter. Von daher kann das auch vielleicht positiv sein. Und man darf nicht vergessen, habe ich gestern auch geguckt, letztes Jahr auf Platz 10, wer stand da?
Kräuter Fürth.
Du hast es heute getwittert, Fürth.
Genau, nach heute war das, siehste. So, und tja, was mit Fürth passiert, die sind tatsächlich aufgestiegen. Also von daher alles im Lot. Die letzten Jahre standen wir immer nach dem 5. Spieltag auf Platz 1. Immer. 15, 13, 12 waren, glaube ich, die Punkte. Ja, und dreimal ist Platz 4 rausgekommen. Also man muss ja irgendwie, ne, Fußballer sind ja auch alle irgendwie so Aberglauben irgendwie behaftet. Die meisten, 90%. Man muss ja auch das positiv sehen und Jan sagt ja auch immer, ich bin hier der positive Depp sozusagen. Das nehme ich dann mal für mich mit und ich glaube an die Mannschaft und auch, dass sich da weiter Fußball durchsetzen kann. Vielleicht haben wir dieses Jahr auch das Glück, dass wir von Verletzungen verschont bleiben und dann auch mit einem Stand heute Montag 19 Uhr irgendwas auch mit einem relativ dünnen Kader über die Saison bekommen.
Wobei ich glaube, 15 Punkte hätten die Jungs trotzdem lieber. Also und letzten Endes, ich glaube, entscheidend wird sein.
Steile These.
Steile These. Also die nächsten 3 Spiele werden, glaube ich, sehr wegweisend sein. Ja, also nee, weil wenn man da nicht gut zurückkommt, dann glaube ich, kommt Unruhe in die Mannschaft. Dann kommt die Presse dazu. Viele Fans drehen ja schon am Rad, also vielleicht sollte man Twitter einfach HSV muten und Walter und ein paar andere Dinge. Aber jetzt ist tatsächlich Siegen Pflicht wegen der Situation, dass man vielleicht nicht das erste Spiel, aber es muss auf jeden Fall eine klare Entwicklung erkennbar sein und langsam muss dieser Aufwärtstrend kommen, nämlich ansonsten kann es sein, dass man sich wie im Haifischbecken gegenseitig verspeist und dann könnte es gefährlich werden. Also richtig gefährlich sogar.
Also nur mal zur Erinnerung, wir nach der Länderspielpause, das erste Spiel, haben wir das Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr. Was ich übrigens immer noch genial finde, dass die zweite Liga wirklich das Topspiel abends um 20.30 Uhr hat, während die erste Liga ihr Topspiel um 17.30 Uhr, glaube ich, oder sowas, oder 18.30 Uhr hat. Finde ich einfach genial. Und wir spielen gegen den SV Sandhausen, haben wir eine kleine Rechnung offen. Nach dem kleinen Desaster aus der letzten Saison in Sandhausen, wo wir da verloren haben, wo Sandhausen direkt aus der Quarantäne kam und uns da richtig verprügelt hat, schon fast. Ja, und die Woche darauf endlich mal wieder Nordderby. Werder hat uns den Gefallen getan, weil wir wollten nicht hoch oder konnten nicht und jetzt ist Werder einfach runtergekommen und die sind jetzt wieder auf Wolke 7. Vertragsverlängerung von Frank Baumann bis 2040 steht im Raum. Die haben Marvin Ducksch geholt, zweimal getroffen. Mega geiles Spiel gegen Hansa Rostock. Und die Welt ist hier wieder in Bremen. Alles ist grün-weiß und ein bisschen rosa-rot dabei. Also der Start nach der geht schon gleich gut los.
Ich würde gerne noch mal eine Sache ansprechen, die ja für mich so eine Baustelle zu sein scheint im Moment. Das stimmt mich positiv, dass es für mich momentan die größte Baustelle ist einfach die Chancenverwertung. Das hat man jetzt am Samstag auch wieder gesehen. Ich finde einfach, wir lassen zu wenig liegen. Ich bin dann immer so ein bisschen beruhigt, weil ich dann immer noch den Schritt sehe.
Zu wenig?
Zu viel.
Wir lassen zu viel liegen an Möglichkeiten. Ja, wir nehmen zu wenig mit, wir lassen zu viel liegen, genau. Wir erspielen uns die Chancen aber immerhin. Und das ist für mich dann schon etwas, was ich sehr positiv bemerke. Also wir erspielen uns die Chancen, wir haben die Möglichkeiten. Und wenn ich dann am Samstag gucke, Chris hat die Chance von Windsheimer eben angesprochen, wo er den Müller tunnelt, der dann quasi noch mit der Innenseite von der Ferse noch den Ball irgendwie dann um Pfosten rumlenkt und Kopfball von Haier und das Ding von Glatzel, wo er den Ball super runternimmt und dann liegt er ihm auf dem Fuß und er tunnelt dann seinen Gegenspieler und da ist wirklich viel Verkehr und Müller hält auch den überragend und dann die größte Chance eigentlich Tim Leibold kurz vor der Pause, wo der Ball ihm auf dem runterfällt vor ihm und er nimmt ihn dann mit dem rechten Fuß statt mit dem linken Fuß zu nehmen und so mein Gefühl ist halt in solchen Situationen immer, wenn wir da am Samstag da stehen in der 85. steht 1-0 für uns und wir haben schon 12 Punkte, dann schießen die Dinger alle rein. Dann macht Windsheimer das Ding, dann macht Glatzel das Ding, dann macht Leibold das Ding. Und im Moment gehen sie halt einfach nicht so rein, aber immerhin haben wir die Chancen. Und es wäre schlimmer, wenn wir da uns in Heidenheim in 0-0 ermauert würden und die hätten 16 Chancen und wir eine. Von daher bin ich noch optimistisch, sage aber auch, hoffentlich passiert die nächsten beiden Tage noch irgendwas, denn mit 18 Mann die letzte Mannschaft, die mit 18 Mann gestartet ist, ist zu Olympia gefahren. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Das war die deutsche Nationalmannschaft. Das war nicht so gut. Deswegen, und mit 18 Leuten kannst du auch im Training nicht mal 11 gegen 11 spielen. Da muss dann auch noch Jonas Bolt wahrscheinlich ins Tor und Mutzel muss nochmal in der Abwehr ran. Das will ja auch niemand. Von daher, bitte nochmal mindestens 4 Mal einkaufen, damit wir wenigstens 11 gegen 11 spielen können im Training.
Also zu dem Thema, Vuskovic soll, wenn ihr das hört, liebe Zuhörer, werdet ihr alles schon viel mehr wissen, aber Vuskovic soll morgen zum Medizincheck kommen. Das ist so das Neueste, was ich gehört habe. Und
übermorgen wäre auch schlecht.
Der Transfer eines zweiten Spielers gestaltet sich dagegen kompliziert. Also
wie der Beziehungsstatus bei Facebook. Es ist kompliziert.
Ja, wobei wir brauchen für die Offensive eigentlich noch einen, der die Flügel beackern kann.
Also ich rechne drei Leute.
Du rechnest
also
drei Leute?
Ich, auf jeden Fall ein Innenverteidiger, wenn Leisner jetzt ja weggeht. Also ja. Vuskovic, super. Das wäre für den HSV eine sehr überraschend gute Verpflichtung. Vor allem, wenn eine Kaufoption dabei ist. So wie Jan auch sagt, ich hätte gerne einen Sechser, einen richtigen Abräumer. Vielleicht in so einen richtigen Assi, der auch immer ein bisschen eine rote Karte bedroht ist. Ja, aber jemand, der einfach auch für ein bisschen Schmerzen und sorgt. Und das wäre schon nicht verkehrt. Und ich finde halt, ein Rechtsverteidiger fehlt immer noch der Mannschaft. Also klar, also in Offensiven hätte ich auch gerne, aber irgendwo ist ja natürlich auch Weihnachten zu teuer. Das heißt also, ein Außenverteidiger halte ich für Pflicht, ein Sechser für ratsam und wenn jetzt Vuskovic kommt, der Innenverteidiger muss auch her. Also nicht, also was ich mich noch frage, ist, wenn der Vuskovic kommen sollte, dann haben wir ein Problem. Die Innenverteidigung spielt nämlich sehr gut zusammen.
Ja.
Und ich würde eigentlich ungern an der was rütteln, aber wenn jemand mit 6,5 Millionen Marktwert kommt, dann sagt er auch, ich will spielen. Und wen willst du denn da momentan rauswerfen? Die beiden verteidigen gut.
Absolut, bin ich bei dir, aber wir wissen ja alle, dass der HSV unseren Podcast hört, weil die schon hier und da auch mal was umgesetzt haben, was wir so vorgeschlagen haben. Und vielleicht kommen sie dann ja doch mal auf die Idee, ich schmeiße das eigentlich doch nochmal in den Raum, man könnte ja auch hinten, denn mit wäre zwar sehr, sehr jung mit David und von Hajduk Split, Vuskovic. Die beiden und davor einfach mit Schonlau als Sechser. Könnte ich mir einfach gut vorstellen. Ich weiß auch nicht. Diese Vorstellung, Schonlau mal auf der 6 zu sehen, wo er noch ein bisschen mehr die Bälle auch vielleicht verteilen kann, kann ich mir schon gut vorstellen, auch als Abräumer. Aber wie auch immer. Aber einen rechten Verteidiger brauchen wir in meinen Augen nicht. Aktuell sind wir da zwar dünn besetzt mit Jamra, allerdings Wagnermann kommt wieder, dann hast du wieder zwei Leute auf dieser Position. Jamra hat für mich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht in Heidenheim, muss ich sagen.
Für mich zweitbester
Spieler. Nach Haier der zweitbeste Spieler. Haier für mich auch nochmal einen Step nach oben, weil, wie wir jetzt gehört haben und was Walter ja auch sagte, dass er jetzt seit 2 Wochen mittlerweile schon mit einem gebrochenen Zeh spielt. Und das ist
Ferro.
Ja, Ferro, genau.
Du hast aber von Haier gesprochen.
Heuer Fernandes.
Ach so, okay.
Unser Torwart.
Ja.
Meinte ich damit. Und das hebt das noch ein bisschen nach oben in meinen Augen. Ja, wie gesagt, deswegen rechts außen, rechte Verteidigerseite sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ein Sechser, robuster oder wie auch immer, kann ich mir auch gut vorstellen. Und für die Außenbahn. Meine Einschätzung ist immer noch 3 bis 4 Leute. Einer soll jetzt vielleicht schon fast da sein, morgen Medizincheck. Der andere gestaltet sich als schwierig. Aber wir kennen auch Herrn Bolt. Und der kann dann nochmal einen aus der Wundertüte holen und vielleicht schlagen wir ja doch nochmal beim FC Bayern zu, wer weiß es schon. Also ich glaube schon, dass da noch zwei Leihspieler aus der ersten Bundesliga kommen werden. Ich habe mir hier und da auch ein paar Vereine jetzt mal angeguckt, wer da jetzt gespielt hat und wer nicht so am Wochenende. Und ich glaube, da sind auch ein paar dabei, die vielleicht in Frage kommen und auch zum HSV wechseln könnten.
Einen Gedanken würde ich noch gerne äußern, den Wagnermann angeht. Der hat nämlich ein bisschen den Fluch, den der Kimmich auch hat. Wenn du halt sehr vielseitig bist, weil du einfach echt gut bist. Und was macht man eigentlich, wenn Jatta man nicht kann, verletzt ist oder einfach platt ist? Ja, dann den kriegst du nicht adäquat ersetzt. Und ich bin der Meinung, Wagnermann, der ist ja fußballerisch, das ist kein Holzhus, das heißt, der muss nicht unbedingt hinten stehen. Der moderne Außenverteidiger kann sowieso gut Fußball spielen und ist nahezu ein Flügelspieler. Ich sehe das halt so, wenn man dann für Jatta keinen adäquaten Ersatz hat und der Kerl ist müde, dann kannst du Wagnermann einfach nach vorne ziehen. Der hat auch die Geschwindigkeit, der kann gut, ist technisch gut. Wahrscheinlich kann er Flanken schlagen. Wenn ja, dann hat er sogar einen Vorzug vor Jatta. Weil der kann es ja nicht so gut bekanntermaßen. Und grundsätzlich, warum nicht mal den Josh auch einfach nach vorne ziehen? Also der moderne Flanke Außenverteidiger.
Auf Tim Leibold fand ich schon nicht ganz so schlecht.
Ja, okay, das ist aber jetzt, ja, natürlich aber Einzelaktion. Ne?
Also, ja, aber auf der anderen Seite, um das nochmal hier dass wir keinen da hätten, sehe ich ein bisschen anders. Weil ein Winsheimer kannst du eigentlich auf beiden Seiten einsetzen. Sei es links oder rechts, ist natürlich klar, die Spiele oder die Anspiele in die Mitte sind von links sicherlich gefährlicher. Auf der anderen Seite, wenn er von rechts kommt, den Ball auf den linken Fuß legen, à la Robben, abziehen, dann hätte er wahrscheinlich von der rechten Seite mit links aufs Tor, hätte er wahrscheinlich sogar auch das Ding verwandelt. Aber ja, also theoretisch bist du mit deinen 4, 5 Leuten oder was du sagtest auch richtig. Ich persönlich bleib dabei 3 bis 4. Jan hat auch ein bisschen erstaunt geguckt, wo ich 3 bis 4 sagte oder auch wo Chris das sagte.
Ja, weil wir halt Montagabend haben, ne?
Vielleicht mit weniger. Ja, es ist fast noch 24 Stunden.
Ja,
also du weißt doch gar nicht, das weiß doch keiner, was die im Hintergrund alles machen. Und du kannst einen Medizincheck, musst du nicht in Hamburg machen, im UKE oder wo auch immer, das kannst du auch in München machen oder in Aserbaidschan oder was weiß ich. Also irgendwelche,
ne? Ja, also.
Also ich glaube auch, es eher 2 als 3, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu Wagnermann möchte ich aber noch sagen, das habe ich vor der Saison ja schon gesagt, da hieß es ja, was sollen wir mit Jamra und Wagnermann, mit 2 guten Rechtsverteidigern. Da habe ich schon gesagt, ziehen wir Wagnermann nach vorne, denn ich glaube, gerade diese Halbposition in der Raute, die hier Walter ja gerne spielen lässt eigentlich. Ich meine, bei uns spielen wir mehr mit dem Außenstürmer, aber er kann ja die gesamte rechte Seite spielen eigentlich. Und er lernt dadurch nur noch mehr und ich kann mir vorstellen, er wird damit für die nächste Saison nur noch einen Tick teurer, wenn er mehr kann.
Eigentlich sprechen wir auch schon zu viel über irgendwelche Möglichkeiten, weil der eine oder andere wird das wahrscheinlich die Folge hören und dann ist eh alles schon ja. vorbei. Dafür gibt es am übermorgen die nächste Folge, die aufgenommen wird. Diesmal einen Gast dabei, ich verrate noch nicht wen, aber die meisten werden ihn sicherlich kennen. Jan, aber du wolltest, glaube ich, auch noch was bringen und Chris...
ich wollte noch wissen, was Jan zu sagen hat.
Und Jan guckt mit Fragezeichen
und, weiß gar nicht mehr, dass er was sagen wollte. Hat komplett vergessen, was er sagen wollte. Ich hatte eben kurz reingeworfen, dass ich nicht mehr glaube, dass in den letzten 24 Stunden so viele Leute kommen. Wie gesagt, ich finde jetzt, was ich jetzt so quer gelesen habe von Vuškovic, das hört sich gut an. Und dann glaube ich, dass noch der von Stuttgart kommt, Nate. Und damit hätten wir einen Innenverteidiger und zentrales Mittelfeld. Das wären genau meine Baustellen gewesen. Ich würde Jatta übrigens viel lieber mal wieder auf links sehen, denn jetzt, ohne das mit Zahlen belegen zu können, reines Bauchgefühl, Jattas beste Spiele waren auf links. Würde dann auch wirklich mal gerne Wanknummern vorne sehen, denn Sonny Kittel hat die letzten beiden Spiele jetzt, mich nicht komplett überzeugt. Deswegen würde ich Sonny Kittel vielleicht mal eine kleine Denkpause geben und gerne auch mal Wagnoman vorne sehen, rechts, Jatta links oder natürlich auch mal völlig überraschenderweise Winsheimer. Denn einige werden es gemerkt haben, ich bin dann doch irgendwie kleiner Fan von Winsheimer. Der beste Vorlagengeber der letzten Saison in der Vorrunde, gut, da waren ein paar glückliche Dinger dabei, hat er ein paar Tore gemacht. Warum der jetzt draußen ist, erschließt sich mir überhaupt nicht. Von daher würde ich gerne mal auch Jatta vergibt in meinen Augen zu viele Großchancen, flankenmäßig. Die Zahl habe ich mir angeschaut. Also da kommt gerade mal jede zweite Flanke an, wenn überhaupt. Das ist auch nicht besonders gut. Von daher finde ich in der Offensive schon mal...
Gefühl zu den letzten Jahren, aber immerhin schon eine Steigerung um ungefähr 80%.
Ja, das mag sein. Lass ihn auf links spielen. Ja,
und trotzdem mal schlecht.
Lass ihn auf links spielen, dann kann er da ein bisschen zaubern und kann da aufs Tor schießen. Der soll gar nicht flanken, der soll einfach Tore machen. Und letzter Punkt, weil ihr eben noch gesagt habt, der HSV hört unseren Podcast, würde ich sagen, auf jeden Fall hört er unseren Podcast, denn dieser Podcast hat einen Kroaten geholt. Jetzt holt der HSV auch einen Kroaten. Also das ist gar nicht mehr anders zu erklären. Also der HSV muss diesen Podcast einfach hören. Geht gar nicht anders.
Ja, wunderbar. Hat noch jemand was zu sagen, bevor wir unseren Quickie hier beenden?
Ich finde, der Jan, da will ich auch... ich finde, den Kittel auf dem Flügel gefällt mir nicht. Und wir hatten uns auch nach dem Spiel darüber unterhalten. Und Jan, sag mal, ob ich den Wortlaut jetzt richtig hinbekomme. Man sieht dem Kittel halt auch manchmal einfach seine Einstellung an der Körpersprache an. Also irgendwie, mir gefällt das gar nicht. Ja. Für mich ist das ein Typ, der sollte irgendwie auf der 10 spielen. Die gibt's gerade nicht, aber dann sollte man das eher schaffen, vielleicht das System umstellen. Weil Winsheimer, ich finde halt einfach gerade das, was in der Einszene gezeigt hat, hat er auch letztes Jahr in der Rückrunde immer schon gezeigt. Flinker Spieler, der auch mal irgendwie eine Idee bringt, aber auch eine gewisse Selbstsicherheit. Also ich bin ein bisschen müde, Sonny Kittel auf der linken Seite zu sehen. Dafür ist er für mich ein bisschen zu träge und ja, irgendwie so, weiß nicht. Also keine Ahnung, also ich will jetzt nicht den Stapel brechen, aber ich sehe ihn halt woanders.
Ja, ich finde auch, Kittel kannst du die Lust am Fußball relativ schnell nehmen. Das merkt man halt einfach auch. Und das ist manchmal so wie das siehst du ihm einfach an. Die Körpersprache ist dann nicht gut. Und das ist ein überragender Kicker. Das ist ein toller Fußballer, keine Frage. Aber von der Körpersprache her ist es halt genau der Kicker, der einen dann als Fan aufregt, wo man sagt, Mensch, ey, jetzt, was ist denn da schon wieder los jetzt? Und von daher, ja, muss man mit diesen Leuten irgendwie, die muss man ganz... Eigentlich muss man die ja immer in Watte packen, solche Künstler. Ja, also irgendwie muss man denen ja so
Diva.
Ja, so Diva-mäßig, ne? Das soll auch gar nicht despektierlich klingen, aber das sind halt Leute, die sorgen für Ausnahmemomente, aber die können dir halt auch dann 90 Minuten lang tierisch auf den Frack gehen, einfach. Also, weil sie einfach dich nerven mit ihrer ganzen Körpersprache und so. Und
ja. Ich fand Kittel eigentlich gar nicht so schlecht. Hat einen ganzen Teil gute Ideen gebracht, sichere Pässe gespielt auch, auch in gefährliche Zonen, also nicht bloß hinten rum. Das, was ich ihm am meisten ankreide im Heidenheim-Spiel, das war das Luftloch, das er gerade geschlagen hat, direkt vom Tor. Wenn er den ordentlich trifft, was er eigentlich kann, was ich von ihm eigentlich auch erwarte, dann ist er drin. Also dann ist er sehr schwer zu halten, der Ball. Und wie gesagt, das hat mich gestört bei ihm. Aber sonst war das Spiel eigentlich gar nicht schlecht. Das ist ja der Vorteil, wenn man...
Also ich fand ihn gegen Darmstadt besser.
Muss ich ja, gegen Darmstadt habe ich nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Die an den Toren auch beteiligt, eigentlich auch an fast jeder gefährlichen Situation, auch wenn es oftmals über den Standard kam oder so weiter. Wir haben ja letztes Mal zwei Tore gemacht nach Standards, das darf man auch nicht vergessen. Was ja immer wieder gerne Thema ist, dass wir keine Standards können. Und ja, aber er ist, Sonny Kittel ist, ich fand Jans Beschreibung eigentlich schon ziemlich passend. Wobei auch, wenn man manchmal denkt, nach 5 Minuten, den kannst du eigentlich gleich wieder runternehmen. Plötzlich ist er in der 70., 80. Minute dann da und kommt so ein Geniestreich und das hat er immer noch mal drauf. Und gegen Darmstadt hat Tim Walter ihn ja auch besonders gelobt, dass er einfach der Unterschiedsspieler sein kann.
Aber Chris, wobei ich finde, Winsheimer in seinen Kurzauftritten überzeugt mich irgendwie mehr. Ich finde, der bringt irgendwie Leben da mal rein und wen wir auch irgendwie den Kaufmann. Also ich weiß auch nicht, das ist ganz interessant. Wann wurde eingewechselt? 88. Minute? 87. Im Stand von 0-0? Ja, aber das ist doch totaler Schmuh. Also ja. Letzten Endes, ich versuche, also so eine Auswechslung kostet mich doch Zeit. Und was erwartest du dir denn jetzt? Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi, aber nur in 3 Minuten. Das ist doch Blödsinn. Ja, also den Move habe ich gar nicht verstanden. Und ich finde, den könnte man ein bisschen früher bringen. Und ich finde halt auch, also Winsheimer hat mich irgendwie, ich weiß nicht warum, ist vielleicht auch statistisch nicht belegbar, aber mich hat er einfach immer mehr abgeholt. Ich finde, der hat immer einen frischen Wind reingebracht.
Reingebracht, ja. Aber die beiden Spiele, die er davor hatte, von Anfang an, da fand ich den eigentlich von Mal zu Mal immer abbauender. Und deswegen kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen, warum er jetzt aber auch gleich 3 Spiele von draußen zugucken muss. Ja, aber schauen wir mal. Jetzt 2 Wochen, Vinci muss nirgendwo, glaube ich, hin zu irgendeinem komischen Lehrgang nach Absurdistan oder sowas. 3 Spieler sind, glaube ich, unterwegs mit Mikkel Kaufmann, mit Ludovic Reis und
Suhonen.
Suhonen, genau. Die 3 sind unterwegs, der Rest ist da. Und da hoffe ich einfach, dass die dementsprechend die Zeit nutzen werden und dann auch die 2 bis 4 Neuzugänge dann mit einbringen. Wer das sein wird, erfahrt ihr dann am Mittwochabend bei unserer ersten Sonderfolge. Eine weitere Sonderfolge wird es geben, wo dann auch die Saisonvorschau der HSV Klönstuf kommt. Die Gründe dafür hatten wir euch schon mal mitgeteilt. Kader ist dann komplett, ersten 5 Spiele gespielt. Und dann legen wir uns einfach mal fest, wer neben den HSV aufsteigen wird. Ansonsten würde ich sagen, ja, mein persönliches Ziel haben wir ein bisschen überschritten, aber doch für eine HSV-Klönstufe sind wir doch unter 60 Minuten geblieben. Wenn jetzt keiner was zu sagen hat, würde ich sagen, das war denn unser kleiner Quickie auf das Spiel in Heidenheim mit 1 Sieg, 1 Niederlage, 3 Unentschieden sind wir jetzt rausgegangen, 6 Punkte. 5. Platz, letztes Jahr war Greuther Fürth auf Platz 5. Wie der Christian Helm seit 3 Jahren, glaube ich, immer so schön schreibt bei Twitter, Aufstieg damit fix. Und ja, wir wünschen euch dann noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und wie gesagt, auch in der Länderspielpause hört ihr uns weiterhin. Auch natürlich große Empfehlung an die Fußballdebatte. Hier könnt ihr ihre Werbung stehen, die Fußballdebatte hört sie, oder ist der Name komplett. Und da könnt ihr definitiv Jan und Chris die Tage, ich glaube nächste Woche wird es nochmal eine Folge geben mit den beiden.
Genau, Länderspielpause heißt, dass die Fußballdebatte ran muss.
Ja, ich habe irgendwie sind 2 Länderspiele.
3.
Was? 3 von der Nationalelf?
Ja. 3.
Ja, man muss das auch alles stauen, weil man jetzt ja eine Winter-WM macht und da muss man alles natürlich, wenn nicht 24-7 Fußball gespielt wird, dann ist die UEFA und die FIFA nicht glücklich.
Aber die ist nächstes Jahr, ne? Die WM, oder?
Die ist nächstes Jahr. Wir spielen gegen Liechtenstein, Armenien und Island. Ach, um das mal kurz zusammenzufassen.
3 Hochkaräter. Wird spannend. Mal gucken, was Jan und Chris uns dann in der Fußballdebatte liefern werden.
Es wird wann spielen immer wir
unterhaltsam sein, Tage? Davon bin ich überzeugt.
Wir spielen am Donnerstag, den 2. September gegen Liechtenstein, am Sonntag, den 5. September gegen Armenien, jeweils um 21 Uhr und dann nochmal am Mittwoch, den 8. gegen Island, auch um 21 Uhr. Alles zu sehen beim RTL.
Okay, danke.
Sehr gerne.
Das ist noch ein bisschen kostenlose Werbung.
Dafür sind wir hier.
Ja, vielen Dank in die Runde natürlich auch und bleibt gesund bis die Tage und nur der HSV.
Nur der HSV.
Tschüssi.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.